ehrlicherweise war das für mich eigentlich fast so das Erwachen dann irgendwie mit Anfang, Mitte 20, dass man, obwohl man eben nicht der krasse Nerd ist und obwohl du nicht diejenige bist, die schon mit 12 die Computer des ganzen Ortes repariert hat und irgendwie so Taschengeld verdient hat und schon immer in irgendwelchen Reddit-Holes so hängen geblieben ist, auch dann kannst du eine Firma gründen, auch dann kannst du irgendwie ein digitales Geschäftsmodell entwickeln. Also eigentlich finde ich das auch wert, als Geschichte erzählt zu werden, weil ich schon auch gemerkt habe, ich habe mir sowas lange nicht zugetraut.
Herzlich willkommen zu AFK, Away from Keyboard, einem Podcast über digitale Kultur, gastgegeben vom Rat für digitale Ökologie und publiziert im Slow Magazin. Heute spreche ich mit Janina Mütze, Gründerin von Civey, einer Plattform, die Meinungsforschung ins digitale Zeitalter trägt. Mit Janina Mütze spreche ich über digitales Unternehmertum, Diskurskultur im Netz und Gelingensbedingungen für digitale Transformation. Wer ist laut im Netz und wer wird überhört? Wie sicher sind digitale Räume? Braucht es mehr Regulierung bei den Plattformen oder mehr digitale Bildung beim Einzelnen? Oder beides oder nichts davon? Welche Spielregeln braucht ein demokratischer digitaler Raum? Viel Spaß mit AFK, mit Janina Mütze und mein Name ist Diana Kinnert. Liebe Janina, ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wir wollen sprechen über Debattenkultur und Vertrauen im Netz. Und wir fangen immer damit an, dass wir unseren Gesprächspartner ein bisschen befragen, wie sein oder ihr persönlicher Zugang zur Digitalisierung war. Wir sind ungefähr gleich alt. Heißt das, dass deine ersten Berührungen Paint und ICQ und SchülerVZ waren?
Das trifft es ganz gut, ja. Also ich könnte jetzt auch wirklich ganz lange über das A-O von ICQ sprechen. Meine Nummer weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass wir, glaube ich, 1998 Internet zu Hause bekommen haben. Da war ich dann noch 8 Jahre alt. Wir waren eher ein bisschen später dran in dem Vorort, in dem ich groß geworden bin. Also es lag auch mehr in meiner Familie, nicht nur an dem Ort. Da gab es halt dann den einen Computer, der im Hobbyraum stand, an dem wir alle uns mal dran setzen durften. Und es gab noch diese Zeit, in der man so 30 Minuten oder so am Tag ins Internet durfte. Und dann ganz am Anfang war es dann auch wirklich noch so, dass man dann parallel nicht telefonieren konnte. Ich merke gerade, ich müsste das meinen Kindern mal erzählen. Fänden die bestimmt wahnsinnig random.
Ich war dann so 11, 12, also bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe mit 8, 9 so das erste Mal rumklicken dürfen, so ungefähr, aber auch oft noch ohne Internet, so ein bisschen nur rumzeichnen oder Moorhühner abschießen oder sowas. Und als ich dann 11, 12 wurde, habe ich dann schon angefangen, so ein bisschen so HTML-Homepages mit quasi meinem Gästebuch und meinem Lebenslauf, so quasi als Elfjährige und so. Also ich bin dann schon relativ intuitiv so ein bisschen Experte geworden in der Familie auch, des Alters wegen. Wie war das bei dir?
Tatsächlich anders. Um es ein bisschen vorzuspulen, ich bin ja dann irgendwann auch Digitalunternehmerin geworden, zumindest kann man das in die Kategorie schreiben. Und dass es aber so gekommen ist, das würde ich sagen, hätte man vielleicht mit 10, 11, 12 nicht so absehen können, weil ich irgendwie tatsächlich immer gedacht habe, das können dann vielleicht eher nur die anderen. Ich habe das dann jetzt nicht gelernt. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Also ich war sicherlich als Kind kein Frontrunner und habe jetzt am Computer nichts ausprobiert, habe nichts getüftelt, habe nichts für andere Menschen repariert. Das habe ich dann erst mir erst so später, habe ich das erst verstanden, dass man Dinge lernen kann und die Tools, die dort sind, auch nutzen kann.
Wie war die Rolle in deiner Familie? War das so, dass deine Eltern dich dann schon vorher quasi fragen konnten, wie es da funktioniert und du wusstest es als junger Mensch dann besser? Oder hattest du quasi Personen in der Familie, zu denen du raufgeguckt hast, was Digitalkompetenzen anging?
Ich glaube, die Digitalkompetenzen habe ich mir eher im Freundeskreis geholt. Also klar, ne, ganz als Kind gab es schon irgendwie eine Einführung von meinem Papa irgendwie mal in den Computer. Und dann hat man aber irgendwie mit Microsoft Office gearbeitet und es gab eben dann das Internet. Aber das kam dann sehr zeitgleich eigentlich für meine Eltern wie für mich. Und ich glaube, dann kommt so die Pubertät, dann kommt so die Emanzipation und dann lernt man sehr schnell erstmal, nimmt man die Tools schneller an. Dann sind wir natürlich ganz unterschiedliche Wege gegangen. Alles, was du gerade schon erzählt hast, war sicherlich groß auf MySpace, aber dann bin ich natürlich auch ganz stark in dieser Facebook-Ära groß geworden und so, das sind natürlich Routen, die meine Eltern dann in der Form nicht eingelegt haben.
Das ist ja auch charakteristisch dann für Leute, die gerade auch so ein bisschen in der Pubertät oder die Pubertät in der Digitalisierung verbringen, dass die wichtigsten Räume dann die sozialen sind. Also nicht unbedingt vielleicht Gaming, nicht unbedingt dann Programmieren, Informatik. Ich habe mit Silke Müller, der Bildungsexpertin, letzte Woche gesprochen. Die hat gesagt, für sie war das Interessante, dass sie mal quasi durch irgendwie ein Smartphone und ein iPod und so weiter dann halt auch was Portables hatte. Also sie konnte überall Musik hören, sie konnte überall Filme gucken. Das war für sie so wichtig. Bei mir war es eben auch dieses Soziale. Ich konnte dann bei ICQ und MSN mit Schulfreunden chatten. Dann war man in Chaträumen, wo Fremde sind, wo mich meine Eltern gewarnt haben. Also das Soziale hat für mich eigentlich die größte Rolle gespielt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das war bei mir auch so. Ich erinnere mich auch daran, dass es bei mir in der Klasse Mädels gab, die dann in diesen Foren unterwegs waren, in diesen sowas wie Knuddels oder so, man dann auch mit Fremden gesprochen hat. Das hat mich gar nicht angezogen, aber es war irgendwie auch aufregend genug, auf ICQ dann irgendwann die Nummer von jemandem anderen zu bekommen und dann irgendwie 20 Minuten am Computer zu chatten. Das war schon, das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen, aber es war was Neues und es war was sehr Aufregendes. Aber das ist ja eigentlich bis heute gleich geblieben. Also ich glaube, dass was ich von Teenagern heute sehe, dass sie das miteinander schreiben, nach wie vor präsent, auch wenn das jetzt über andere Kanäle stattfindet. Ja, es ist schon spannend. Für mich, meine Patentante hat letztens mal die These aufgestellt, dass meine Generation das Auto nicht mehr bräuchte in der Form, weil diese Form der Freiheit wir uns über die Digitalisierung geholt haben. Und das finde ich eigentlich ein total schönes Bild. Und das kann man natürlich nicht glatt über alle ländlichen Räume so ziehen, wie man es über urbane Gegenden zieht. Aber an sich ist da schon was dran. Es war, ist große Freiheit, dass man irgendwie kleine Chats und Foren, ja, bauen kann, kleine Welten bauen kann. Und dort irgendwie auch ein bisschen über den eigenen Tellerrand schauen kann. Und ich bin auch so groß geworden, dass man es nicht so leicht von A nach B kam. Und da war das Internet dann schon eine Möglichkeit, irgendwie was mitzukriegen von dem, was woanders passiert und irgendwie eine Verbindung zu Menschen zu haben, wo der Bus halt dann auch nicht mehr fährt ab einer gewissen Uhrzeit.
Hat sich deine, gar nicht die professionelle, da gehen wir gleich drauf ein, aber die private Digital-Journey irgendwie verändert? Also würdest du sagen, dein Gefühl der Digitalisierung, wie du dich bewegst im digitalen Raum, wie du digitale Medien nutzt, ist quasi in der Haltung noch sehr ähnlich, wie du es gelernt hast, oder gab es da auch Brüche oder Veränderungen?
Also meine Haltung ist viel kritischer geworden. Genau, also ich bin einfach als Teenager voll rein und habe nur Vorteile für mich übernommen. Ich bin auch nie Opfer von Mobbing geworden, habe das auch, also habe das auch nicht erlebt, auch nicht in meinem Umfeld. Und für mich ist es, also ich erinnere mich an diese schöne Social Media Zeit, in der man vor allem irgendwie so diese Selbstverwirklichung hatte, indem man ganz platt Fotos gepostet hat oder irgendwie, ne, also sich so selbst so ein bisschen darstellen konnte oder in irgendwelchen StudiVZ-Gruppen war und darüber sich ausgedrückt hat und so. Und ich finde, die Folgen der Digitalisierung und dieser digitalen Identität, die wir annehmen, die sind ja jetzt, die werden ja von Jahr zu Jahr sichtbarer, also von fragmentierten Wirklichkeiten, in denen wir unterwegs sind, von Druck, den wir auf Konsumenten ausüben, einfach, ja, das ist einfach immer weiter verkünstelt, perfektioniert wird, wie man sich darstellt. Und jetzt habe ich selber auch zwei Stieftöchter, die 13 sind zu Hause. Und ich finde das schon wahnsinnig beängstigend, mit welchem Druck die groß werden. Ja, also man kann Kinder davon auch lange fernhalten, aber das liegt dann auch auf einem gewissen Punkt nicht mehr ganz in der eigenen Hand. Und man kann vieles mitgeben, aber diesen eigenen Umgang, diesen Druck erstmal zu lernen und dann mit diesem, was man auch, was auch immer alles auf einen einfällt, bricht, das liegt dann irgendwie ein Stück weit ja auch bei den Einzelnen. Und ich finde, wir haben da einfach, wir haben also einen großen digitalen Raum gebaut, den wir einfach noch nicht ganz gut durchorganisiert haben. Und wir sind einfach immer noch so ein bisschen im Wilden Westen. Und das merkt man jetzt als erwachsene Person natürlich umso mehr. Also ich rede tatsächlich sehr selten über all diese Bildungsthemen oder das ist für mich tatsächlich was Privates, mich privat sehr beschäftigt. Aber politisch sieht man es ja eben sehr doll. Es gibt ja auch die Theorie, dass man dass es eigentlich immer zu politischen Umbrüchen geführt hat, wenn das Medienverhalten sich verändert hat. Also irgendwie nach dem Buchdruck gab es einen 30-jährigen Krieg, irgendwie das Radio hat irgendwie ja dem NS-Regime wahnsinnig geholfen. Also die ganze Propaganda hätte so gar nicht funktionieren können. Und jetzt sehen wir ja auch sehr deutlich, was Social Media mit unserer Gesellschaft macht und wie schwer es ist, Emotionalitäten einzufangen und wieder in so einen gemeinsamen Korridor der Wahrheit und der Fakten zu kommen.
Kannst du dich erinnern, ab welchem Zeitpunkt oder in welcher Phase es diesen Umbruch für dich persönlich gab, dass du gemerkt hast, ich bin jetzt hier nicht nur digital privat unterwegs und habe Freunde bei StudiVZ und SchülerVZ, sondern auf einmal sind da Marken. Also das ZDF berichtet da irgendwas oder weiß ich nicht, die Bild-Zeitung postet eine Schlagzeile. Bei mir, ich meine, das wäre so schon um die Bundestagswahl 2009 gewesen, als ich gemerkt habe, da wird auf einmal viel, viel mehr berichtet. Ich weiß, dass die Welt damals eine Kooperation mit StudiVZ auch hatte, irgendwie, dass da irgendwie die Artikel gepostet werden und so. Also da habe ich schon sehr klar gemerkt, also auf einmal ist es schon, ich bin hier auch als digitaler Bürger auf einmal unterwegs.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich habe mich angesprochen gefühlt, mich dazu verhalten zu wollen. Also ich hatte schon das Gefühl, ich bin jetzt hier nicht auf einer Plattform, Facebook, StudiVZ, SchülerVZ, MySpace oder so, die nur funktioniert wie meine MSN ICQ-Plattform, wo nur die Leute sind, mit denen ich reden will, sondern auf einmal habe ich dann was abonniert, also zum Beispiel das Heute-Journal oder irgendwie sowas. Dann war da eine Meldung und dann habe ich darunter schon Kommentare von Fremden gelesen und hatte das Gefühl, das macht jetzt was mit mir. Also da bin ich angesprochen, da will ich mitdiskutieren. Also mich hat das schon meinungsstark irgendwie aufgegriffen am Anfang.
Aber es war im Grunde ging das ja los mit Facebook, oder? Also ich glaube, in diesen StudiVZ, das war ja immer noch so relativ privat, gab es da Firmenseiten und dann, Facebook war so 2008, 2009. Nee, tatsächlich habe ich den Prozess in der Form zu der Zeit nicht wahrgenommen, weil ich auch als Studentin einfach sehr privat unterwegs war, ne? Also ich hab den privaten Kontakt gesucht, ich fand das irgendwie spannend, ich bin nach Berlin gezogen, habe angefangen zu studieren, habe Leute kennengelernt, habe mir deren digitale Seite angeschaut auf Facebook, habe mir überlegt, wer sind die, in welche Schublade packe ich die jetzt geistig, versucht ja ein Bild für mich zu komplementieren und wahrscheinlich, also dann mit Mitte 20 habe ich angefangen, oder mit 24 habe ich die Firma gegründet, vorher schon angefangen zu arbeiten. Dann habe ich ja dann auch angefangen, ein LinkedIn-Profil zu erstellen. Und dann gab es irgendwie auf einmal so eine berufliche digitale Identität, dass man irgendwie berufliche Kontakte gesetzt hat. Und ich glaube, das war für mich eher der Bruch. Marken und gerade Verlagsmarken oder Verlagshäuser habe ich vor allem stärker dann über Instagram wahrgenommen. Also in dieser Facebook, ich glaube, diese Facebook-Welt habe ich dann auch schnell wieder verlassen. Und ich habe deswegen, glaube ich, habe ich das für mich eher in so verschiedenen Kanälen wahrgenommen, als in dem einen gesellschaftlichen Umbruch, dass Marken jetzt eine digitale oder dass sie ihre Identität auch ins Digitale übertragen.
Das heißt, du warst auch nicht einer von diesen Frontrunnern, die dann bei Twitter mit den Piraten und digitale Bürgerrechte und Republika schnell irgendwie up to date waren, oder wie war das?
Nee, du bereust es jetzt wahrscheinlich, dass du mich im Podcast eingeladen hast, weil ich war auch da nicht Frontrunner. Also Twitter habe ich tatsächlich immer ausgelassen. Ich habe es gerne beobachtet und gelesen, aber ich hatte nie das Bedürfnis, mich an vorderster Front mit besonders viel Witz und oder Wortwitz bekannt zu machen. Nee, ist aber auch eine zeitliche Frage vielleicht. Also ich glaube, das heißt, für mich ist auch einfach, die Frage ist immer, wann kommt man auf so eine Plattform? Wichtig ist ja eigentlich fast immer, dass man so ein bisschen am Anfang mit dabei ist. Und in der Phase, als Twitter hier auch groß wurde, war ich noch nicht so politisch aktiv oder sagen wir, so beruflich innerhalb dieser Politik-Medienblase so aktiv, wie ich das heute bin. Würde ich vielleicht heute auch anders machen. Aber für mich ist jetzt auch, gibt es auch keinen Grund mehr seit einigen Jahren auf X aktiv zu sein.
Es war bei mir aber ähnlich. Erstens, weil als ich dann davon so das erste Mal gehört hatte, war ich ja dann schon relativ spät dran. Und dann war da eben so, irgendwie ist da so ein geeky, nerdy Humor da, wo ich nicht mitkam, irgendwie so richtig. Dann hatten die alle schon so geeky Usernamen und kannten sich irgendwie. Also es waren auch nicht meine Szene. Und die Art und Weise, mich in Debattenkultur auszudrücken, aber über diese ein, zwei Sätze, war auch nicht mein Stil. Also ich habe relativ früh schon mit 17, 18 so ein bisschen Politikblogs geschrieben, aber das waren dann lange Artikel. Und die waren wahrscheinlich auch länger, als man sie hätte abdrucken können, weil ich da meinen Raum hatte. So, gab es bei dir aber noch vor der Gründung des Unternehmens irgendeine Ebene, wo du dich politisch so engagiert hattest, dass du deine Meinung richtig kundgeben wolltest, oder war das alles relativ professionell?
Also ich bin ein sehr politischer Mensch. Also ich bin so groß geworden, dass wir abends immer über Politik gesprochen haben. Ich habe meine Eltern und deren Freunde immer sehr emotional über Politik diskutieren gehört. Und das ist natürlich irgendwie auch, also ich bin mit gesellschaftlichem Interesse groß geworden. Das ist bei mir fest verankert. Und ich habe mich auch mal kommunalpolitisch engagiert als Jugendliche, damals bei den Jusos. Das ist wirklich jetzt schon ganz lange her. Einfach, weil das bei uns im Ort so die aktivste kommunalpolitische Szene war und ich eine Freundin kennengelernt habe über die Schülerzeitung, die mich dabei mitgenommen hat. Und das war aber so das, was man dann auch oft in so kleineren Städten dann Kommunalpolitik nennt. Das ist erstmal so, Jugendliche organisieren gemeinsam etwas. Sie haben zwar eine Meinung vielleicht auch zum Autobahnausbau, aber eigentlich ist so die gemeinsame Arbeit, man organisiert ein Konzert, ja, weiß ich nicht, im Posthofkeller bei uns, also, und bringt junge Leute zusammen und so, das war eigentlich die Ebene. Das hat mich sehr schnell aufgefressen. Ich bin dann wirklich auch ein bisschen so als Flucht nach vorne mit 18 nach Berlin gegangen und habe dann hier aber auch von Anfang an ja eigentlich im politischen Kontext gearbeitet. Ich habe an der FU Berlin VWL studiert und habe dann gleich am ersten Tag an der Mensa einen Aushang gesehen von der französischen Botschaft, dass sie eine Kellnerin suchen. Das ist erstmal nicht so politisch, aber das Umfeld war natürlich hochpolitisch und das war für mich erstmal ein Traumjob. Also ich brauchte auch eine Wohnung, einen Job, Freunde. Ich brauchte alles in Berlin, hatte erstmal nichts. Und dann habe ich angefangen, der französischen Botschaft, der Europäischen Kommission das Catering zu machen. Es war zum einen toll, weil ich den ganzen Tag Französisch reden konnte und zum anderen, weil ich sehr interessante Menschen kennengelernt habe. Und dann war ich eine Zeit lang auch im französischen Tresor, also im Finanzministerium und bin dann über die Themen auch in den Interessensverband gewechselt, der sich mit ja, Private Equity und Venture Capital beschäftigt. Und so war es irgendwie immer so, diese Berliner Politikszene, aus der heraus dann natürlich auch so eine Gründung wie Civace sich relativ nativ auch ergeben kann.
Aber das heißt, aus deiner quasi persönlichen Geschichte heraus, warst du jetzt kein früher Digitalaktivist, der sich auch mit dieser ganzen Gülle in den sozialen Medien quasi viel auseinandergesetzt hat, der richtig jeden Tag sich mit Desinformation auseinandergesetzt hat, der immer gegen Sachen getwittert hat. So jemand warst du nicht.
So jemand war ich nicht, bin quasi immer auf dem Bürgersteig geblieben und habe nie die Seitenstraßen genommen. Und ich glaube, das ist aber auch okay. Und ehrlicherweise war das für mich eigentlich fast so das Erwachen dann irgendwie mit Anfang, Mitte 20, dass man, obwohl man eben nicht der krasse Nerd ist und obwohl du nicht diejenige bist, die schon mit 12 die Computer des ganzen Ortes repariert hat und irgendwie so Taschengeld verdient hat und schon immer in irgendwelchen Reddit-Holes so hängen geblieben ist, auch dann kannst du eine Firma gründen, auch dann kannst du irgendwie ein digitales Geschäftsmodell entwickeln. Also eigentlich finde ich das auch wert, eine Geschichte, also als Geschichte erzählt zu werden, weil ich schon auch gemerkt habe, ich habe mir sowas lange nicht zugetraut. Weil man, so wie du das gerade beschrieben hast mit Twitter, du hättest irgendwie, das war so geeky und nerdy und da gab es irgendwie schon diese Netze und die hatten alle schon ihre Positionierung und man traut sich da erst gar nicht rein. Und vielleicht bist du jetzt auch eine Person, die dann auch mal über ihren eigenen Schatten springt, aber ich glaube, viele Menschen hält sowas dann auch ab, weil sie sagen, ja, ich bin ja nicht die Person, die immer besonders gut das jetzt formuliert oder ich bin ja nicht die Person, die besonders, die schon immer hier in der Szene war. Aber das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Also man kann auch später, kann man in diese Szenen reingehen und jede dieser Szenen kann man auch öffnen und man kann sich Wissen aneignen und sich einarbeiten und man kann, die anderen kochen da auch nur mit Wasser.
Ich finde das bei dir insofern bemerkenswert, als dass ich ja glaube, wenn man nicht richtig tief da drin ist, dass man von diesen ganzen Süchten und Dynamiken und Logiken nicht genauso ergriffen ist. Also man kann sich ja vielleicht ein Stück weit auch eine Souveränität, eine Autonomie bewahren, weil einem auffällt, was da eigentlich passiert. Während wenn du die ganze Zeit damit umgeben bist, fällt dir vielleicht gar nicht auf, wie sehr sich da alles normalisiert und du glaubst irgendwie, du kennst das Ideal nicht mehr, weil du das irgendwie für gegeben hältst.
Ja, das ist bestimmt so. Aber ich glaube, das klingt ja so despektierlich. Ich wollte gerade sagen, das ist so eine Binse, aber also ich meine, es ist im positiven Sinne. Das ist ja auch, also es ist ja immer so, wenn du von außen kommst und von außen kommt eine Idee verfolgst, dann klingt die für alle, die drin sind, erstmal wahnsinnig naiv. Aber eigentlich schaffst du auch nur so Innovationen in den meisten Fällen, weil du nur so irgendwie diese Grundnaivität hast, dich mit Dingen einfach mal so auseinanderzusetzen, was auszuprobieren und ein Problem zu lösen auf eine andere Art und Weise als das, wie es die Menschen machen, die da jetzt schon total tief drin sind und seit Jahren und Jahrzehnten sich immer wieder ums Gleiche drehen. Also das ist, hat oft einen Vorteil, wenn man von außen kommt, finde ich.
Dann kam es zu deiner Gründung. Was hast du
Yes.
gegründet? Was für ein Problem gab es und worauf habt ihr eine Lösung erfunden?
Ja, also ich habe gemeinsam mit zwei anderen 2015 das Unternehmen Survey gegründet. Survey macht digitale Markt- und Meinungsforschung. Und dass wir mal Markt- und Meinungsforschung machen, das war uns am Anfang gar nicht so klar, weil das der Grund, weshalb wir Civer gegründet hatten, war tatsächlich so ein bisschen diese Ausgangslage, dass wir gemerkt haben, es gibt so einen Ring um das, was eigentlich wahr ist und was und Annahmen darüber, was Menschen eigentlich denken. Also 2015 war ein Jahr nach der Krim-Annexion und es gab so verschiedene Narrative. Was wollen die Menschen auf der Krim eigentlich? Ja, es gab also die Putin-Erzählung, es gab die westeuropäische Erzählung und es gab gar nicht so ein, also natürlich gab es Journalisten, die vor Ort waren, aber wir haben einfach gemerkt, es gibt verschiedene Narrative, die auf einmal miteinander konkurrieren und es ist immer schwerer, da die Fakten so wirklich einzuordnen. Es gibt Streit auch über die Faktenlage. Und gleichzeitig war das auch in Deutschland eine Zeit, in der wir festgestellt haben, dass die Debatten, also dass die Digitalisierung nicht unbedingt die Debattenkultur verbessert hat. Also sie hat sie zwar in einer gewissen Form schon demokratisiert, weil der Zugang niedrigschwelliger wurde. Aber auf der anderen Seite hat er durch die Dynamik, die er bekommen hat, natürlich auch wieder ganz viele Menschen ausgeschlossen, weil Populisten strömen rein, krasseste Aussagen gewinnen Aufmerksamkeit, Beleidigung, Hetze, Verleumdung gewinnt. Das schließt natürlich, ich sag mal, viele Menschen aus, die sich mit sowas einfach nicht auseinandersetzen wollen. Und der Raum, der bleibt halt denjenigen überlassen, der, ja, die sich darin sehr wohlfühlen in diesem Trick. Und diese Tatsache, dass man es irgendwie nicht schafft, den Raum so abzubilden, wie die Grundgesamtheit eigentlich ist, sondern dass immer diejenigen gewinnen, die am lautesten schreien, das war die Ausgangslage für Civit, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich es schaffen. Es gibt ja keinen Mangel an Meinungen im Internet. Es gibt aber wirklich irgendwie ein Problem, eine Herausforderung, diese Meinungen so zu quantifizieren, dass man sie ordentlich abbildet. Und das machen wir mit Civit. Also wir befragen Menschen online. Haben auch ein großes Panel in Deutschland aufgebaut, arbeiten mit vielen anderen auch zusammen und wir befragen Menschen online und verarbeiten die Antworten so, dass sie ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit bieten. Und da machen viele Leute mit, weil sie bei uns auch die repräsentativen Ergebnisse sehen und weil sie sich gehört fühlen. Also das ist so ein bisschen auch die Nutzermotivation. Also ein Stück weit haben wir so ein bisschen die Incentives, die Anreize, die es im Internet immer schon gegeben hat. Man will sich selbst äußern und man will aber auch sehen, wie andere denken. Die haben wir so ein bisschen auch in unserem Geschäftsmodell mit aufgegriffen, dass Menschen sich gehört fühlen und auch ein Stück Information zurückkriegen.
Wie funktioniert die Methodik? Oder gibt es zum Beispiel beim Transformationsbarometer oder so weiter bei unterschiedlichen Dingen ganz unterschiedlichen Methodiken? Also wie kann man diese Repräsentanz garantieren?
Also die Methodik funktioniert so, dass wir vorne dran eben diesen Nutzerpool, den wir haben, erstmal verifizieren. Also wir müssen sicherstellen, sind das echte Menschen oder sind das Bots? Haben die ein Interesse daran, länger bei uns abzustimmen? Haben wir genügend Informationen von denen? Also man kann bei unseren Umfragen, die dir online überall, also das ist überall, aber auf vielen Webseiten immer mal wieder eingebunden werden, die wir zur Rekrutierung nutzen, kann man immer teilnehmen. Man kann auch die Ergebnisse sehen. Aber bis wir deine Stimme berücksichtigen können, dauert es ein bisschen, weil wir brauchen eben gewisse Gewichtungsvariablen. Wir müssen wissen, bist du Mann, bist du eine Frau? Wie alt bist du? Wo wohnst du? In welcher Region wohnst du? Wie ist dein Bildungsstand? Das sind alles Variablen, die man braucht, um dann diese Stimme eben gut einordnen zu können. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir technologisch gut organisiert haben oder was auch ein bisschen neu ist, indem wir es machen. Und danach findet so ein relativ standardisierter Prozess statt, der zwar voll automatisiert ist, was auch neu und innovativ ist in der Branche, aber was andere im Grunde ähnlich machen, also andere Meinungsforscher oder Marktforscher. Wir ziehen aus diesen Stimmen, die wir haben, ziehen wir eine quotierte Stichprobe. Das heißt, es sollten etwa so viele Männer wie Frauen abgezogen werden. Die Altersverteilung sollte ungefähr so sein, wie sie im Land eben auch ist. Und dann gewichten wir unter Umständen noch nach. So, das Spannende bei uns ist eben, dass es voll automatisiert stattfindet, also dass es in Echtzeit stattfindet und dass diese Ergebnisse dann auch unseren Kunden direkt ausgespielt werden.
Das fällt dir auf vor der Repräsentanz. Also ich nehme an, es gibt nicht so viele Hundertjährige, die sich dann melden, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr 40-Jährige. Sind es mehr Frauen, mehr Männer, mehr Stadt, mehr Land? Also kann man sagen, wer quasi vorher eine Bereitschaft hat?
Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass sich gewisse Personengruppen natürlich im digitalen Raum sehr meinungsstark äußern. Also was wir sehen, ist, dass bei uns, also wir haben mehr Menschen, die bei uns teilnehmen, die AfD wählen, als es sie in echt eigentlich gibt. Also und das ist etwas, was wir im Internet eher beobachten als beispielsweise bei Menschen, die am Festnetztelefon befragen. Also gibt andere Meinungsforscher, die befragen am Festnetztelefon oder auf den Handytelefonen und versuchen dort Menschen zu überzeugen, mitzumachen. Und da ist es in der Regel so, es hat sich auch geändert, aber dass man die AfD eher ein Stück weit hochgewichten muss, weil Menschen auch in der Vergangenheit nicht so gerne gesagt haben, sie wählen die AfD, ne? Und da gibt es eben erlernte Faktoren, mit denen man die hochrechnet und bei uns müssen wir sie eher runterrechnen. Ja, und natürlich, klar, also fragst mehr, also wir haben viel rekrutiert über Nachrichtenseiten, also kleine Umfrage-Widgets auf Webseiten, früher ganz oft am Spiegel, also noch bei anderen Seiten, T-Online immer gewesen, bei den regionalen Medien. Und natürlich also diejenigen, die sich mit Medien und auseinandersetzen, wissen, die werden mehrheitlich von Männern gelesen. Das ist schon mal das Erste. Also es gibt Nachrichtenseiten und das ist wirklich erschreckend. Die werden zu 70% von Männern frequentiert. Und es gibt dann noch den Hang, also wer äußert dann noch sehr gerne seine Meinung? Das ist dann auch wieder eine Richtung in Richtung Mann. Also Männer nehmen dann auch noch lieber teil. Ist für uns ein Effizienzthema auch. Dann müssen, brauchen deutlich länger, um dann erstmal genug Frauen auch zu haben.
Hast du die Erfahrung, dass, ich meine, so lange gibt es euch ja noch gar nicht, aber dass quasi eure Marke schon verbunden ist mit, die sind politisch so drauf, denen vertraue ich nicht, mit denen rede ich gar nicht. Also wenn zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Umfrage macht, kenne ich Leute, die sagen, also ist ja sowieso alles Manipulation, denen vertraue ich nicht.
Interessant. Also bei uns ist es so, dass wir, also wir arbeiten für Regierungen, alle demokratischen Parteien, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder in Teilen als rechtsextrem eingestuft werden, und arbeiten aber auch für Unternehmen. Wir arbeiten auf Bundes- und auf Landesebene. Also sehr breit, wie wir arbeiten. Und auf der politischen Ebene ist unser Anspruch, dass wir für alle politischen Richtungen arbeiten. Also wir sind, ne, klar, wenn man jetzt, wenn ich jetzt irgendwie bei mir in der Firma reinschaue, wir sitzen in Kreuzberg oder Kreuzberg Mitte, sind Tech-Unternehmen aus Berlin. So, also natürlich kann man jetzt, kann man das jetzt eine Schublade aufmachen und die Leute hier so ein bisschen in eine Richtung reinstecken. Auf der anderen Seite ist aber unsere Aufgabe nicht irgendwie eine Lobby für irgendein politisches Thema zu sein, sondern unsere Aufgabe ist es, einen politischen Kompass zu bieten und gut zu verstehen, wo die Gesellschaft aufgestellt ist, was Gesellschaft gerade bewegt. Und dafür muss man mit möglichst allen sprechen. Und deswegen arbeiten wir auch gerne wirklich von rechts nach links und von liberal nach konservativ. Und ehrlicherweise macht das auch den Reiz meines Jobs so aus. Also ich finde es wahnsinnig spannend, mal am gleichen Tag mit einem eher linkeren Medium zu sprechen, dann zu einem sehr konservativen Interessenverband zu gehen, dann mit jemandem irgendwie aus der, sagen wir mal, aus der süddeutschen Provinz zu sprechen, dann bist du wieder in einer hippen Agentur in Hamburg. Also das macht den Reiz ja total aus, dass man nicht in einer Filterblase stecken bleibt, sondern irgendwie merkt, nee, die bewegen sich alle irgendwie ja dann schon auch in der gleichen Gesellschaft, aber die haben so unterschiedliche Blickwinkel, so unterschiedliche Sprachen, die Ausgangslagen, von denen aus sie argumentieren, sind so unterschiedlich und das fordert mich maximal, immer diese verschiedenen Eindrücke wieder so in ein Gesamtbild, zu bringen.
Was wollen denn die Leute, die Unternehmen, die Kunden, mit denen ihr arbeitet, am meisten wissen? Also geht es so ein bisschen um Transformationsfragen? Ich meine, wir sprechen gerade in der Woche, in der das Dschungelcamp geendet ist. Ich sehe Millionen Umfragen, ob Gil Oferim zu Recht Dschungelkönig geworden ist oder nicht. Das spaltet das Netz. So ein Riesenthema. Also hast du da zum Beispiel auch privat die Meinung, also wir müssen da wieder diese und diese Frage stellen. Das ist aber eigentlich nicht die Priorisierung, die ich mir privat wünsche.
Ja, also ich bin tatsächlich, ich bin nicht unsere Koryphäe für die Lifestyle-Themen hier in der Firma. Das muss ich schon mal vorneweg stellen. Was machen wir für Unternehmen? Ich mache ganz, ganz viel Wirkungsmessung. Also und gerade unter zunehmendem finanziellen Druck, unter dem Unternehmen in Deutschland stehen, ist es für sie wahnsinnig wichtig zu verstehen, wirkt meine Arbeit, wirkt das Marketing, was ich ausgebe, erreiche ich meine Zielgruppen? Kommt meine Kampagne an? Verstehen die Menschen, wofür wir als Marke stehen? Was verbinden sie mit uns? Genau, bis hin zur Produktforschung. Also sind die Menschen auch bereit, irgendwie aufs E-Auto umzusteigen? Was macht ihnen am meisten Sorgen? Du hast Transformation angesprochen. Also all diese Fragen, die uns beschäftigen, machen natürlich am meisten Sinn in Umgebungen, in denen sich viel verändert. Also wenn du in so einem Status quo, wir verwalten den Status quo-Umfeld bist, dann brauchen die in der Regel keine Meinungsforschung, weil das interessiert die eh nicht oder auch keine Marktforschung. Aber jetzt, ich habe so viele Kunden im Bereich Energiewende, weil das ist so, ne? Also ein hochwirtschaftlich komplexes Thema, was irgendwie so zwischen Marktwirtschaft und Ordnungspolitik ist, hin und her, total politisch aufgeladen und da irgendwie die eigenen Kunden mitzunehmen und so, das ist eine Mammutaufgabe, mit der die Unternehmen dort beschäftigt sind. Wir machen auch viel für OEMs, also großen Automobilhersteller. Ja, bis hin dann jetzt also zu den Landtagswahlen, die anstehen dieses Jahr, politische Kunden beraten, auch da Kampagnentests, Claimtests, verstehen, was beschäftigt die Bürger eigentlich vor Ort, was verbinden sie mit dem Spitzenkandidaten, was wünschen sie sich eigentlich von ihrer Regierung, wie Vertrauen ist noch da. Das Themenspektrum ist wahnsinnig breit. Es fordert mich auch manchmal heraus, in dem einen Tag zu Energiewende und den Angst vor den explodierenden Kosten zu sprechen, am nächsten Tag wieder zu einem ganz anderen Thema. Also, aber das ist natürlich auch schön, also dass man so viel mitkriegt aus dem Land. Ich glaube, das ist etwas, was nicht viele Jobs so beinhalten. Oft ist man ja dann doch eher so in einer Branche unterwegs. Das ist aber schon ein großes Privileg, was wir haben, dass wir uns so breit mit den Themen beschäftigen können.
Meine Vermutung wäre jetzt, wenn du quasi, also wenn der Kanzler im Kanzleramt jetzt ein paar Demoskopen und Experten und Berater einlädt und die sollen mit ihm beratschlagen, was sind denn jetzt die richtigen Themen, was interessiert die Leute, dass viele vielleicht Demoskopen auf den ersten Blick tatsächlich nur auf die ersten zwei, drei irgendwie Fragen gucken und was wird da genau abgefragt und in welche Richtung geht's, dass man also fast gefällig irgendwie auf die eine oder die andere Frage antwortet, während du aus so einem Erfahrungsschatz von sehr unterschiedlichen Kunden, sehr unterschiedlichen Fragestellungen vielleicht ein tieferes Bild dafür hast, irgendwie wo quasi auch die Gemeinsamkeiten der Herausforderungen sind.
Ja, aber das würde ich den anderen Demoskopen tatsächlich nicht absprechen, weil das macht, glaube ich, schon auch die Arbeit von uns allen aus. Also ich glaube, jedes dieser demoskopischen Unternehmen hat hat eine eigene Geschichte und einen eigenen Kundenstamm, mit dem dann immer auch so ein Erfahrungsschatz kommt. Und natürlich haben auch diejenigen, die das seit 60 Jahren machen, natürlich Vorteile. Also die haben Langzeittrends, die wir mit Civil natürlich noch nicht haben. Aber wir haben die jetzt seit 10 Jahren, was auch schon viel wert ist. Also seit 9 Jahren. Aber das ist genau die Kunst. Also eben, was kannst du aus einer einzelnen Befragung ableiten? Und meistens kannst du mehr daraus ableiten, wenn du sie in Kontext stellen kannst. Ja? Also so ein bisschen wie stellst dich morgens auf die Waage. Ich finde immer, das absolute Gewicht ist so das eine, aber noch interessanter ist es ja, das eigentlich in Relation zu sehen mit, wie war es vor einer Woche, wie war es vor einem Jahr? Und nehme ich jetzt eher zu, dann nehme ich eher ab, langfristig gesehen. Genau, das ist tatsächlich die Kunst, ja.
Gibt es Fragen, also ich meine, du musst jetzt diskret bleiben, aber gibt es Fragen, die du dumm findest? Also, dass du denkst, vielleicht, die Leute beschäftigen sich, wie läuft die Rente, was ist mit Altersarmut, wie funktioniert Integration? Und die Partei, mit der ich arbeite, die Regierung, die mich beauftragt, der Kunde, mit dem ich irgendwie arbeite, der möchte, dass ich aber jetzt unbedingt befrage, wie findet man dieses oder jenes Migrationsgesetz? Also wo du denkst, das macht schon Sinn, dass die das wissen wollen, aber ich glaube, für das, was die eigentlich vorhaben, ist es die falsche Frage.
Ja, an der Stelle beraten wir natürlich unsere Kunden. Ich glaube, die Frage, also es gibt, sorry, das ist so eine Plattitüde, ne? Aber es gibt keine dummen Fragen. Die Frage ist halt immer nur, was willst du aus den Antworten ableiten? Und was ist gerade Sozialstaatsreform angesprochen? Das ist so ein typisches Beispiel. Es ist wahnsinnig vielschichtig. Also die Menschen wollen mehr, also spüren mehrheitlich, dass es einen Reformdruck gibt. Sie sehen oder sie haben die Meinung, dass der Sozialstaat in der heutigen Form nicht mehr finanzierbar ist. Und sie erwarten auch Reformen. So, also das ist der Wunsch. Aber sie sagen halt eben dann, wenn man dann in einzelne Maßnahmen geht, würden sie natürlich immer erstmal sagen, wenn es mich betrifft, nee, danke. Also könnt ihr bitte woanders sparen, sodass du immer erstmal eine Mehrheit bekommst für Bürgergeld kürzen oder Reichensteuer erhöhen. Also immer an den Rändern, was quantitativ nicht so viele Menschen betrifft. So, und das musst du natürlich dann in den Kontext setzen. Also und dann überlegen, was machst du mit dieser Erkenntnis? Bringt sie dich wirklich so voran? Also du weißt, die Menschen wollen mehrheitlich Reformen. Sie sagen aber jetzt bitte nicht bei mir sparen oder Leistungen kürzen und daraus musst du eine Ableitung finden und die findest du natürlich nicht einzig und allein in den Umfragen. Ich würde dann immer einen Schritt weiter gehen und sagen, ich glaube, Menschen sind bereit, Reformen mitzutragen, wenn sie das Gefühl haben, es ist fair und sie sind dann auch wirksam. Also ich möchte nicht, dass nur bei mir gespart wird und ich möchte, dass wenn bei mir gespart wird, dass es wenigstens auch was bringt. Also dass dann nicht quasi das Ersparte irgendwo in einem großen toten System, an das ich eh kein Vertrauen mehr habe, irgendwie in dem Sumpf da so versickert. Und das ist eine Aufgabe, die dann aber eine politische Aufgabe ist. Und den Erfolg dieser Handlung kann man dann auch wieder messen und kann gucken, nehmen die Menschen das denn so wahr, was wir machen. Aber das ist natürlich dann eine politische Arbeit, die wir dem Kunden auch nicht abnehmen können. Die muss er dann schon selber machen. Und das ist dann wirklich ein sehr feines politisches Handwerk, wo man punktuell immer wieder gucken kann, haben Bürgerinnen und Bürger das verstanden? Haben meine Wählerinnen und Wähler das verstanden? Kommt das an? So, das würde ich auch immer empfehlen, das zu machen. Aber ich glaube, eben dann, also man kann nicht nur nach Daten regieren und man muss schon auch irgendwie den eigenen Kopf mitnehmen. So.
Fällt dir das auf, dass wir oftmals so sachpolitisch zu eng arbeiten, aber dann so äußere Kontexte und Narrative aus dem Blickfeld verlieren? Mir fällt das zum Beispiel auf, wenn ich mit deutschen, italienischen, türkischen, auch Gastarbeiterfamilien in Nordrhein-Westfalen spreche. Und wenn die dann von Leuten, die für Energiewende, für Klimaschutz sind und so weiter, so das Wort Dreckskohle hören oder Kohle gehört nach gestern und so weiter, dann fühlen die sich ja auch in ihrer Familiengeschichte, in der Leistung ihrer ganzen Familie herabgewürdigt. Das heißt, die sind dann schon mal pauschal dagegen, weil sie sich angegriffen fühlen. Genauso kenne ich Bauernfamilien, Landwirtefamilien aus dem Osten, die bei Transformation nicht richtig mitadressiert sind. Da kann ich verstehen, dass die da nicht richtig da Vertrauen haben und mitziehen wollen.
Voll, voll. Und da ist uns auch in der Energiewende, ist uns ja auch vieles verloren gegangen. Also von beiden Seiten wahnsinnig politisch aufgeladen. Und wir haben die Sachpolitik an vielen Stellen verloren. Und und das ist aber möglich. Also es ist wahnsinnig möglich. Wir haben auch also Kohlebau im Osten ist ja auch ein Thema. Und wir haben auch dort viele Erhebungen durchgeführt, wo man in Erneuerbare investiert. Und dann hast du in so ostdeutschen Wahlkreisen, die wirklich nicht als besonders woke im Wählerklientel einzustufen sind und nicht besonders grün, hast du auf einmal eine wahnsinnig hohe Zustimmung zu gewissen Energiewendethemen, weil die vor Ort mit Arbeitsplätzen und Sicherheit und Zukunftssicherheit für die Regionen verbunden werden. Und das ist etwas, was manchen Akteuren gut gelingt. Aber ich glaube, du musst das wirklich aus Berlin runterbringen in die Region und musst mit den Leuten ins Gespräch kommen und musst irgendwie einen Weg skizzieren und da auch eine andere Ehrlichkeit zulassen. Also zu glauben, dass die Energiewende nichts kostet, dass sie nicht auch auf, also friktionelle Schwierigkeiten mit sich bringt, ist ja absurd. Also man muss, glaube ich, diese Themen schon adressieren und das haben aber auch alle begriffen, mit denen ich spreche, ne? Also niemand geht heute noch davon aus, dass du mit Werbeslogans für ein grünes, schönes Morgen alle Menschen erreicht, sondern du musst schon auch die Sorgen der Kosten adressieren. Wir haben 2 Drittel der Menschen, die haben Angst in Deutschland, dass sie von der Energiewende finanziell überfordert werden. Dass sie, ne, und das ist in der Zeit, in der sowieso jeder Zweite davon ausgeht, dass es ihnen in 5 Jahren finanziell schlechter geht, ist es natürlich ein absolutes Risiko. Also wo du viel sensibler auch mit Menschen sprechen musst. Also von daher, genau, du hast die Beispiele genannt. Das sehe ich auch, dass man auch mit sehr viel mehr Respekt vor der Lebensleistung der Einzelnen und ja, irgendwie sprechen muss.
Beobachte das ja aktuell bei dieser Lifestyle, Teilzeit, bei all diesen Thematiken, die wir da gerade haben. Auch das mit dem Krankfeiern und so, dass da ja in der Kommunikation viel mitschwingt, das was in den Leuten auslöst. Also wenn jemand sagen würde, der vielleicht Bundeskanzler ist, Leute, wir haben hier überdurchschnittlich viele Krankenzahlen, lasst uns mal gucken, woran das liegt. Können wir euch mal befragen, ob ihr erschöpft seid? Können wir präventiv was tun? Ich möchte mit den Krankenversicherungen sprechen. Dann ist es ja was anderes, als quasi an die Menschen zu adressieren mit, das kann eigentlich nicht sein, weil da ja vielleicht mitschwingt, ihr lügt und ich vertraue euch nicht. Und warum passiert das? Also hast du das Gefühl, dass du bei dem, wie du mit Leuten ja dann im Kontakt bist, merkst, dass da ganz andere Dinge mitschwingen und mitkommuniziert werden, die manchen Leuten, die sprechen, gar nicht bewusst sind?
Ja, also das ist, ich finde das bei Friedrich Merz wirklich interessant zu beobachten, weil das ja etwa ein Muster ist, was wir immer wieder erleben, dass er gewisse Stakeholdergruppen verletzt und ja, Fronten aufbaut, die man eigentlich gar nicht aufbauen muss, um das Problem zu lösen. Und das ist immer so blöd zu sagen, vielleicht hat er in der Sache recht, aber die Kommunikation, das ist tatsächlich ein Kommunikationsthema. Und das Problem ist ja auch, wenn Journalistinnen und Journalisten das einmal begriffen haben, dieses Muster wird ja bei jedem Thema immer wiederholt. Und das ist schon auch ein Stück an ihm, da einen Weg wieder rauszufinden, weil er hat ja in der Sache einen Punkt adressiert. Wenn irgendwie die Arbeitszeitquoten in Deutschland geringer sind als in anderen Ländern, müssen wir uns fragen, warum ist das so? Aber um gute Antworten zu bekommen, hilft es natürlich, wenn Menschen sich nicht gleich beleidigt fühlen. Ne? Also das ist und jetzt, ich bin selber auch eine Person, die so sehr in dieser Rush-Hour des Lebens ist, ja, mit kleinen Kindern zu Hause, mit einem Unternehmen, mit allem, alles gleichzeitig, ja, mit anderen Vorfällen, gesundheitlichen Vorfällen in der Familie. Und man natürlich sehr auf dem Zahnfleisch läuft und das über viele Jahre. Und so geht es ja vielen Berufstätigen in Deutschland, weil das ist ja einfach so diese Leistungsgruppe, das sind ja oft Menschen, die einfach vieles gleichzeitig stemmen, die dann eben noch nicht in den Rentenbezügen sind und so. Und mit denen auch ein bisschen motivierender umzugehen, ist sicherlich eine gute Idee. Ich merke auch, also tatsächlich, wenn ich das mal kurz in meine Rolle als Unternehmerin schlüpfe, ich komme natürlich immer von einer sehr privilegierten Situation. Ich habe ein kleines Unternehmen, ich habe ein Tech-Unternehmen, ein junges Unternehmen. Das ist eine Kultur hier bei uns, die kann ich ganz anders steuern als einen großen Konzern mit Menschen, die jetzt über Jahrzehnte schon bei mir tätig sind, wo vielleicht auch dann sich auch ja kulturell etwas entwickelt, was nicht mehr so leicht zu steuern ist, was du stärker bei Regeln steuern musst. Aber ich muss sagen, also, für mich als Unternehmerin, ich habe diesen Ruf nicht geäußert nach bitte schafft das Recht auf Teilzeit ab, weil ich irgendwie denke, so Gott, also ich will jetzt nicht noch mehr Bürokratie haben. Ich will jetzt gar nicht überlegen, wem ich jetzt aus welchen Gründen eine Teilzeit gestatten darf und wem nicht. Das möchte ich gerne rein ökonomisch für mich entscheiden. So dass ich glaube, dass er wahrscheinlich auch an vielen Stellen auch hier die Unternehmer in der Form nicht gut abgeholt hat. Aber es ist, und das wurde ja auch aus CDU-Kreisen immer wieder dann erwähnt, es ist vor allem auch kommunikativ schiefgelaufen, ne? Also, und das ist schade, weil die Frage, wie schaffen wir es wieder in eine freudige Leistungskultur, in der wir auch Bock haben, was zu machen, das ist ja eine vollkommen legitime Frage.
Jetzt kann man relativ neutral sagen, du bemisst halt Meinungen im Netz, oder man sagt halt, du kennst dich jetzt einfach damit auch aus, was sind Gelingensbedingungen für gute Debatte, für irgendwie ein gemeinsames Vorankommen und so weiter. Was fällt dir auf, was dem dann so entgegensteht? Ist das irgendwie, sind es soziale Netzwerke und Algorithmen, die skandalisieren? Sind es Medien, die da die Verantwortung abgeben? Was fällt dir da auf?
Also ganz oft fällt mir auf, also jetzt kommen wir gerade von Friedrich Merz, ne, aber dieses Fronten bauen. Also das ist das, was wir im Grunde auflösen müssen. Also diese politische Mitte wird immer kleiner. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir bei allen politischen Unterschieden, die wir haben, dass wir einen Konsens finden und dass wir so ein Gemeinschaftsgefühl wieder entwickeln. Und das ist ja das, was soziale Medien erschweren, weil sie uns halt diese Lagerfeuerkultur bieten und sagen, ja, in meinem Instagram-Feed sind alle meiner Meinung. Also da möchte ich mich jetzt auch gar nicht mit anderen Meinungen beschäftigen. Aber da wieder rauszukommen, ich glaube, und dann auch bei allem Widerspruch, ne, das Gemeinsame zu erkennen, das ist eigentlich die Aufgabe einer Bundesregierung. Das ist auch die Aufgabe von uns allen, ehrlicherweise. Also ich spreche auch viel für Unternehmen. Ich appelliere auch wirklich immer an alle Führungskräfte. Das ist unsere Aufgabe. Also jetzt mein Unternehmen ist dann ein kleines Biotop, aber es gibt so viele andere Unternehmen, in denen wirklich Menschen aus verschiedensten Filterblasen zusammenkommen. Also irgendwie ein Energieunternehmen wieder. Also da kommen verschiedenste Bildungslevels rein, da kommen verschiedene politische Haltungen ins Unternehmen. Das ist doch eine Chance, dass du die Menschen da mal aus ihrer Filterblase rausnimmst und sagst, hier machen wir Gemeinschaft und gemeinschaftlichen Erfolg irgendwie sichtbar und wir zeigen irgendwie, dass sich arbeiten lohnt, dass sich ins Risiko gehen lohnt, dass sich irgendwie, dass sich Gemeinschaft lohnt und so. Das kannst du im Kleinen doch ganz wunderbar irgendwie einsteuern und auch so ein bisschen ja, emotional was verändern im Land, weil ich verstehe ja auch jeden, der sich bei dieser Weltpolitik einfach total überrannt fühlt und sagt, was kann ich jetzt persönlich ändern? Aber ich finde, so, da musst du halt ins Kleine gehen, da musst du im Kleinen anfangen und wir als Führungskräfte haben da eine Möglichkeit, das einzusteuern und jeder andere kann aber auch im Ortsverein von irgendeiner Partei, bei der Feuerwehr, irgendwie im Kita-Elternbeirat, im Sportverein, man kann es an so vielen Stellen, kann man irgendwie unterstützen und Gesellschaft ein bisschen voranbringen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, daran wieder so ein bisschen zu appellieren, dann ist es ganz gut, wenn wir damit ein Gegengewicht zu diesen isolierten Social-Media-Debatten schaffen.
Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit dadurch darin besteht, gegen die Algorithmen, gegen die sozialen Netzwerke zu arbeiten, wenn sie dir eigentlich Filterblasen und Echokammern vorgeben und du ja auch in Beratung für Kunden und für Parteien und Regierungen und so weiter versuchst, mehr Leute zu erreichen, als dir der Algorithmus hergibt?
Ja, also ich versuche auf jeden Fall gegen Filterblasen zu arbeiten und ich versuche mir auch selbst, mich selbst mal wieder zu fragen, bin ich zu bubblig unterwegs? Ja, und das ist wirklich, also wir haben Kunden auch, die sind bei uns im Unternehmen streitbar. Ja, warum arbeiten wir für die? Die haben da eine total schwierige Position, andere da. Und wir versuchen aber einfach wirklich eine Linie zu finden, dass wir sagen, solange sich das irgendwie so im Rahmen des Grundgesetzes bewegt, ja. Und wie gesagt, der Verfassungsschutz nicht beobachtet, muss man auch irgendwie sagen, das ist irgendwie Teil der Gesellschaft und ein Stück weit muss man es auch aushalten. Und das empfinde ich eigentlich als sehr bereichernd, wieder mit dann einfach wirklich mit auch extremen Positionen in Kontakt zu kommen und dann aber auch zu sagen, okay, da werden wir jetzt persönlich nicht zusammenzukommen, aber ich verstehe, dass ihr da steht und in Teilen können wir euch irgendwie hier mit unserer Arbeit begleiten und mich selbst bereichert ist, weil ich einfach Gesellschaft wieder ein Stück besser verstehe.
Welchen Faktor spielt denn eigentlich die Geschwindigkeit bei euch? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man vor 10 Jahren mal einmal im Monat irgendwas gefragt hat, dass es da vielleicht weniger Bewegung gab. Inzwischen aber in so einer schnelllebigen, unübersichtlichen, fragmentierten Welt ist da viel schneller irgendwie was passiert. Und irgendwie, ich bemerke das vor allem bei den Medien. Ich arbeite ja zum Beispiel mit Gabor Steingart bei The Pioneer so ein bisschen zusammen, die ja ein Subscription-Modell haben. Das heißt, die sind nicht so richtig darauf angewiesen, dass wenn irgendein Buzzword jetzt quasi durchgeht, dass man den Traffic der anderen schnell einfangen muss. So, und so funktioniert ja Medien irgendwie Industrie eigentlich immer noch, dass sobald irgendwo Dschungelcamp steht, müssen alle anderen schnell was zum Thema Dschungelcamp machen, um diesen Welttraffic für das eigene Anzeigengeschäft irgendwie abzugreifen. Also merkst du, dass dieser Geschwindigkeitsfaktor eine Rolle spielt?
Ja, wir waren ja so ein bisschen der Challenger in der Branche, die ja auch jetzt nicht die technologisierteste Branche war, sagen wir so, wenn wir das im Demoskopie-Umfeld sind und sind sehr stark mit diesem Thema Geschwindigkeit an den Markt gegangen. Rückblickend muss ich sagen, das war damals auch vollkommen richtig. Und das Internet hat natürlich auch einen ganz anderen Zugang ermöglicht, eine andere Geschwindigkeit, die Automatisierung. Heute nutzen wir die Geschwindigkeit auch an ganz vielen Kundencases, wenn es darum geht, Kampagnen live zu messen, aber es gibt so viele, gerade in diesen gesellschaftlichen Prozessen, würde ich sagen, ist es oft eigentlich besser, die Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen und nicht jeden Hype irgendwie kurz mitzumachen und zu überinterpretieren. Also das, da, ja, und ich glaube, dann ist auch so ein bisschen dann das Privileg, wenn man das dann auch lange genug macht, hat man selber auch ein ganz gutes Gefühl für solche Entwicklungen und weiß oder kann ein bisschen einordnen, hat vielleicht irgendwie eine berechtigte These, ob das jetzt irgendwie ein kurzer Aufreger ist oder ob das verfängt über lange Zeit und ja.
Wie verhält es sich mit der Verschiedenheit der Plattform? Also es sind ja andere Leute auf X unterwegs als auf TikTok. Ich habe letztens mal irgendwie gelesen, dass ganz viele Kinder und Jugendliche eigentlich YouTube als Suchmaschine nutzen. Also die schreiben ihre Sachen da rein. Also gibt es da bestimmte Plattformen, die einfach andere Charakteristika und eine andere Aussagekraft für euch haben?
Ja, aber da bin ich keine Expertin. Also ich glaube, das ist wieder das Phänomen, unterschiedliche Plattformen ziehen unterschiedliche Leute an und du bist wieder in der Fragmentierung der Gesellschaft. Ja. Also wir gucken halt nicht mehr alle in den gleichen Brockhaus rein. Also ehrlicherweise weiß ich auch nicht, ob das früher alle immer in Brockhaus geschaut haben. So, das ist jetzt dann auch mal eine verschönte Erinnerung vielleicht. Ja, aber wie sich, also wie das einzelne Kanalverhalten ist, da gibt es sicherlich andere, die das besser studiert haben.
Und wie ist es mit quasi einem globalen Kontext? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als es den arabischen Frühling gab und die Frauen da in Kairo auf dem Marktplatz und so standen, da war ich jemand, der das auf Twitter richtig fast aktivistisch begleitet hat. Fand ich richtig gut. So, heute denken wir halt, wenn Elon Musk hier verspricht, die AfD zu sponsern oder Trump in Großbritannien irgendwie eine andere Partei stark machen will oder wir russische Bots haben oder dann hast du Hamas-Propaganda oder wie auch immer, dass das ja wahnsinnig komplexe Zusammenhänge sind.
Ja.
Und könnt ihr das so ein bisschen auseinanderlesen, auseinander dividieren? Warnt ihr davor, da alles quasi in einen Topf zu schmeißen? Ist das überhaupt möglich technologisch, dass ihr Einblicke habt, woher eigentlich was stammt?
Ist nicht Kern unseres Geschäftsmodells, ne, oder unserer Forschung. Wir messen eher die Ergebnisse. Also, das ist dann was quasi, um festzustellen, verfängt Hamas-Propaganda in Deutschland. So, das ist tatsächlich, glaube ich, eine super spannende Forschungsfrage und sowas könnten wir gut messen. Vom Ergebnis her, weil wir sehen, wie Meinungen sich verändern, Ansichten verändern, Ängste, Sorgen. Aber jetzt diesen Weg genau aufzeichnen, also wir machen teilen auch qualitative Forschung, aber es ist nicht unsere Kernkompetenz.
Eine der letzten Fragen vielleicht so in Richtung Zukunft. Was sind die Generationenunterschiede? Merkt man, dass junge Leute vielleicht frustrierter sind irgendwie oder sind die ganz anders konstruktiver, weil die noch zukunftsversierter sind? Ist der Alte eher verbitterter? Hat der das Gefühl, ich will viel, viel mehr sagen?
Also, ich habe mich in den letzten Jahren ganz oft über Generationenfragen geärgert, weil wir hatten so lange dieses Bild von alle Jungen sind für den Klimaschutz und kleben sich auf die Straße. Und wann immer ich gesagt habe, nö, also irgendwie sehen wir das in den Zahlen nicht. Also es gibt natürlich Leute, die irgendwie freitags nicht in die Schule gehen. Und es gibt auch irgendwie, dann Jahre später gab es auch Klimakleber, aber wir sehen beispielsweise, und das haben wir auch schon jetzt, ne, es ging mit der Europawahl, ging es dann auf einmal so in den Medien, wurde es endlich angenommen als Geschichte. Wenn wir vorher auch Journalistenvertretern gesagt haben, nein, wir sehen relativ hohe AfD-Zustimmungswerte in der jungen Generation, dann hat das oft dann einfach medial nicht so das Bild gepasst, was man hatte. Und es braucht manchmal so diesen Einbruch, bis sich so eine Erzählung dann wieder verändert. So, also das mein kurzer Rant auf, wie manchmal auch so Generationsstereotypen genutzt werden und dann einfach gewisse Fakten ausgeklammert werden. Was sehen wir sonst? Also ich sehe schon, dass diese Veränderung der Welt, dass die den älteren Generationen deutlich mehr Sorgen macht. Also diese Sorge vom Rechtsruck, und dem Populismus, die ist in den älteren Generationen deutlich mehr gegeben. Das verbinde ich damit oder interpretiere ich so, dass das Generationen sind, die deutlich näher also am Krieg und am NS, in der NS-Geschichte Deutschlands irgendwie näher dran sind, auch die Aufarbeitung ganz anders durchgemacht haben in den Schulzeiten noch, ne, in der Nachkriegszeit. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, jetzt ein Stück weit immer weniger präsent wird für junge Generationen. Also es ist, die Geschichte ist immer weiter weg. Es ist nicht mehr so eindrücklich, wie es für uns noch war, deren Großeltern noch irgendwie wirklich auch im Krieg involviert waren. Und ja, das ist eine Herausforderung, weil dieses natürlich auch Menschen anfälliger macht für Populismus. Die Jungen haben zwar eine andere Digitalkompetenz, aber sie haben nicht, ja, also sie haben nicht mehr die ganz große Distanz, aber auch zum Beispiel nicht so viel Angst vor der AfD in Summe.
Nochmal zur Frage, dass wenn die Jüngeren AfD nah wählen, dass das nicht so richtig ins Bild passt und vielleicht von Medien auch nicht richtig aufgegriffen wird. Das passt ja zu diesem generellen Vorwurf von irgendwie Halbwahrheiten, Fake News, Desinformation. Hast du das Gefühl, nicht nur in der Trump-Regierung, sondern eben auch bei uns, dass wir uns entfernen auch von der Wissenschaftlichkeit und weniger einer Wahrheit verpflichtet sind, auch von Institutionen her und Akteuren, die eigentlich das leisten müssten?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich finde, wir sind in Deutschland noch sehr weit von entfernt von dieser Dystopie. Da kommt aber jetzt auch mein Bias zum Tragen, dass ich schon mit vielen klugen Leuten regelmäßig sprechen darf und das Gefühl habe, es beschäftigen sich viele Menschen mit genau solchen Fragestellungen. Aber die Gefahr ist natürlich gegeben. Also, weil was mir immer wieder auffällt, ist, egal um welches Thema es geht, wenn es eine populistische These gibt, dann ist es. Es sind oft Menschen in der Mitte wahnsinnig gefordert, eine einfache Gegenantwort auf den Populismus zu finden. Also ich glaube, also wir sitzen ja in Berlin und hier beschäftigt viele Akteure dieses ganze Enteignungsthema, was von einer politischen Richtung sehr stark gespielt wird hier. Und Enteignung klingt erstmal nach einer leichten Lösung und die leichte Gegenantwort, die fehlt aber immer so ein bisschen, weil du würdest immer inhaltlich antworten. Aber da dieses einfache populistische Gegenbegriff auf Enteignung zu setzen, ist wahnsinnig schwer. Und es ist in so vielen Fällen so, dass, glaube ich, der Kampf gegen den Populismus und der Vereinfachung schon einer ist, der uns auch fordern wird.
Wie denkt der Deutsche über Digitalisierung?
Das ist eine sehr breite Frage. Was wir schon sehen, ist, dass in eigentlich fast allen Digitalisierungsthemen sich die Gesellschaft so ein bisschen aufteilt. Es gibt die Frontrunner und es gibt diejenigen, die sich damit sehr stark auseinandersetzen und es gibt andere, die irgendwie immer noch gar nicht sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Mittlerweile sehen die Menschen natürlich mehrheitlich Vorteile in der Digitalisierung. Sie begreifen heute aber auch was anderes drunter als noch vor einigen Jahren. Das ist die Digitalisierung sehr viel konkreter geworden. Wir versuchen auch immer mit so Begriffen eigentlich sehr sparsam dennoch zu sein, weil man dann eher, also wir versuchen immer eher auf konkrete Anwendungsfälle zu gehen. Ne? Also zum Beispiel großer Wunsch, mehr digitale Services vom Staat zu erhalten. Ich will nicht mehr aufs Amt gehen für jeden einzelnen Vorgang, sondern die möchte ich digital haben. So, da findet man große Zustimmung. Man kann aber natürlich auch sehen, dass Menschen sich sorgen vor Missbrauch. Die Sorgen führen aber nicht unbedingt in eine Anti-Haltung. Wir sehen das ja, dass die Deutschen dann dennoch die Services auch alles nutzen, die ihnen dann angeboten werden, sobald sie die verstanden haben und sich zum ersten Mal trauen, sie zu benutzen und die convenient genug sind.
In welche Richtung gehen die Sorgen und Ängste? Also eher so diese große AI und Deepfakes oder ich vermisse, dass da am Postschalter wirklich ein Mensch steht, mit dem ich reden kann?
Also die Leute gibt es bestimmt, die am Postschalter die Menschen vermissen. Und ich glaube, das wird zunehmend auch immer wichtiger werden. Wie kommt wird eigentlich menschlicher Kontakt organisiert? Auch mit dem Staat, ne? Also ich glaube, es muss möglich sein, dass wir so viel wie möglich digital abwickeln, aber du musst andere Berührungspunkte mit dem Staat schaffen. Und das sehen wir auch bei Unternehmen, also bei Banken sieht man das ja sehr, sehr deutlich, ja? Also wenn du jetzt mal so eine Sparkasse nimmst, die wird auch immer gucken, dass sie alle Services genauso digital wie eine Direktbank anbietet, das ist zumindest der Anspruch. Und gleichzeitig merken Sie aber schon, dass der Kontakt zum Kunden und die Vernetzung vor Ort, das Sponsoring des Fußballvereins und so weiter und so fort, dass das etwas ist, was mit der Marke so einhergeht und was irgendwie Verbundenheit und auch Kundennähe weiterhin schafft. Und ich glaube, dieses Sparkassenbeispiel, das wird man irgendwie auch auf den Staat übertragen müssen. So, also ich glaube, menschliche Nähe und das raus ins Analoge, das wird ein großes Thema werden. Ansonsten sehen wir vor allem Sorgen, was den Umgang mit den Daten angeht, Datenmissbrauch.
Könntest du dir noch mal vorstellen, dass wenn ihr euer Geschäft ausweitet, dass ihr tatsächlich noch mal im Straßenbild rumsteht und Leute befragt und man wirklich an einer Zuckung und an einer Lautstärke noch mal anders vielleicht in der Gestik qualitativ Dinge ablesen kann, die man online vielleicht gar nicht erfragen kann?
Ja, also jetzt für die quantitative Forschung, nee, das muss aus meiner Sicht nicht sein. Also gibt es sicherlich Anwendungsfälle, für die ist das sinnvoll. Jetzt für das, was wir machen, brauchen wir es nicht. Was ich aber total spannend finde, ist immer der Einsatz von Fokusgruppen. Ich habe einen Kollegen, der sehr viele Fokusgruppen macht. Das heißt, man kommt mit Menschen zusammen an einen Ort und guckt eben auch, dass man über gewisse Themen ins Gespräch kommt. Und das ist natürlich, das ist spannend. Und da mehr Deep Dives hier und da machen zu können. Das würde ich mir immer wünschen. Ich würde mir aber auch so viel, ich würde mir auch wünschen, dass wir viel mehr mit unserem Datenschatz arbeiten, den wir haben. Das ist halt immer als kleines Unternehmen, muss man sich immer so ein bisschen fokussieren. Wir arbeiten auch viel mit Unis immer mal wieder zusammen, die dann auch einzelne Forschungsfragen begleiten. Man könnte unendlich viel machen, aber es ist dann doch mal wieder eine Frage des Fokuses.
Janina, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das war AFK mit Janina Mütze von Civey. Wir haben gehört, wie moderne Demoskopie geht, dass die Kunst ist, die richtige Frage zu stellen und aus der Antwort das Richtige abzuleiten. Wir haben über Transformation, über Angst und Populismus gesprochen und darüber, wie Meinungsforschung helfen kann, Zuversicht zurückzugewinnen. Vielen Dank an Janina Mütze und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Das war AFK und ich bin Diana Kinnert.